Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich am heutigen Morgen begrüßen und wir wollen hingehen zur biblischen Botschaft an diesem Morgen. Ich möchte mit einem Beispiel einsteigen. Nehmen wir an, jemand unter uns, vielleicht sind sie auch mehrere Leute, die haben auf ihrem Girokonto Summe X liegen und irgendwo sollte das Geld angelegt werden. Ja, wie legt man es an in diesen Tagen, die Zinserträge im Allgemeinen nicht so hoch? Und jetzt spielt da jemand mit dem Gedanken, ich möchte eben das Geld in Aktien anlegen. Ja, wer in Aktien investiert, der weiß, dass man dann eigentlich das mittel- langfristig machen sollte. Aber vielleicht brauche ich ja die Summe X bereits in 3 Jahren wieder. Und ja, jetzt überlegt man sich in der heutigen Zeit wirtschaftlich, da und dort sieht es nicht so gut aus, Firmen bauen Stellen ab, wir wissen ja, was sich ereignet oder wie das im Land mit aussieht. Wo lege ich mein Geld an? Und jetzt hat man jemanden im Bekanntenkreis, der dann sagt, du, ich habe dir einen total heißen Tipp, investiere doch in die Firma XY, vor 10 Jahren an den Markt gegangen. Die Firma, die hat innovative Lösungen, was so im Bereich der Häuser, Batteriespeicher, und die haben jetzt ein neues Produkt. Ich kann dir sagen, mit dem Produkt, die werden den Markt aufrollen, die werden sich enorm vergrößern, wenn du da investierst in 3 Jahren. Ich rechne 20-30% wird es da an Zugewinn geben. Also so ein Hinweis, so ein Fingerzeig, der kann ja total sinnvoll sein oder dann eben in dieser Entscheidungsfindung helfen. Jetzt geht's aber heute Morgen nicht um den Fingerzeig oder den Hinweis, wie wir gut Geld anlegen oder wie sich das dann gut vermehrt oder welche Firma innovative Lösungen hat. Heute Morgen im Gottesdienst und im Bibeltext wird's darum gehen, dass Gott uns entscheidende Fingerzeichen gibt. Er gibt Zeichen. Was es mit diesen Zeichen auf sich hat, werde ich dann gleich noch darauf kommen. Aber ich möchte zunächst einmal so den Kernvers aus Jesaja 7 lesen, wo es heißt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Hier haben wir ein Zeichen, ein Hinweis unseres großen Gottes. Ein Zeichen, damit wir Menschen Zutrauen fassen. Ein Zeichen, damit wir an Gott glauben. Ein Zeichen, dass wir unser Leben bei Gott wirklich festmachen. Ein Zeichen an alle von uns, die bereits im Glauben stehen, dass wir weiter den Weg mit unserem Herrn gehen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Kurze Frage in die Runde, ja, auf was oder in welche Zeit hinein zielt diese Aussage? Was ist damit vorhergesagt? Nun, für viele von uns ganz klar, es geht um die Vorhersage der Geburt von Jesus Christus. Das stimmt wirklich zu 100%. Es ist aber auch so, dass diese Aussage gegeben wurde in eine ganz konkrete Situation hinein. Und wir wollen heute Morgen den Kontext mit anschauen, in den diese Aussage hineingegeben wurde. In dem Bibeltext in Jesaja 7, da haben wir den König Ahas aus dem Südreich von Israel, dann mit der Stamm Juda, denen wird dieses Wort gegeben. Bei diesem prophetischen Wort in Jesaja 7 ist es so, dass es einen doppelten Bezug hat, also zunächst mal eben für den Ahas, für Juda, und dort ist es bereits dann auch in Erfüllung gegangen, dann aber auch nochmals in der späteren Zeit hat das Wort die Erfüllung gefunden in der Geburt oder mit der Geburt von Jesus Christus. Ja, jetzt wollen wir lesen aus Jesaja 7, zunächst einmal die Verse 1 bis 3, dann wird man einige Verse überspringen. Jesaja 7, 1 bis 3, hier heißt es: Es begab sich aber zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Ramalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David angesagt: Die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz, ihm, das ist Ahas an der Stelle, und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Walde beben vom Wind. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße beim Acker des Walkers. Und jetzt überspringen wir die Verse 4 bis 9 und machen weiter in Vers 10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen Königen dir graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Hause Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Soweit der Bibeltext. Ausgelassen habe ich diesen Abschnitt, wo der Jesaja zum Ahas hingesandt wird mit einer ganz konkreten Botschaft. Ich werde dann nachher noch mündlich darauf eingehen, was dort eben Jesaja dem Ahas weiterzugeben hatte. Ja, ich möchte die Predigt überschreiben: Gott gibt uns ein Zeichen. Und wir kommen zum ersten Schwerpunkt in diesem Bibeltext. Wir haben hier den König Ahas, der gefangen ist in Angst und Unglauben. Die Situation von Ahas, die war äußerst unangenehm, und er hat nach Lösungen gesucht. Wie kann er mit dem Südreich von Israel gut aus der Sache herausgekommen? Was war geschehen in der Vergangenheit? Das Volk oder das Südreich war bereits angegriffen worden. Da kam es auch zu großen Verlusten. Im Buch der Könige, Chronik, kann man das mit nachlesen. Die Verlusten waren sehr groß. Ja, und was vielleicht auch noch so ganz mit zum geschichtlichen Zusammenhang gehört: Assyrien war das Großreich, und die haben eigentlich ihr Reich versucht weiter auszubreiten und eben die umliegenden Völkern, Israel mit Nord- und Südreich, stand da auch in der Gefahr, mit mal eingenommen zu werden. Es gab ja auch bereits prophetische Vorhersagen, wo ausgesagt haben, das wird mal so kommen. Die Bedrohung war groß. Ja, und dann kam es noch dazu, dass die vom Nordreich sich mit Aram, das ist das heutige Syrien, verbunden haben und jetzt eben gemeinsam gegen das Südreich angezogen sind. Und eben Ahas und die vom Judastamm haben die Nachricht gekriegt, dass die sich zum Kampf bereit gemacht haben und eben erneut die Konfrontation suchen. Die Bibel, die sagt hier aus, dass die wirklich tief geängstigt waren. Ich kann mir vorstellen, der Ahas hat sich zu dem Zeitpunkt in etwa so gefühlt, wie wenn er zwischen zwei Mühlsteine geraten ist und die sind in Bewegung und ja, er kommt kaum gut aus der Sache heraus und eben, was soll er tun in der Situation? Die Situation war äußerst angespannt. Ahas hat sich vielleicht auch gefühlt, er kann wählen zwischen Cholera und Pest. Was immer er auch für die Zukunft angeht, es wird nicht wirklich gut werden. In dieses tiefe Geängstigtsein, da sendet der Herr den Jesaja zu dem Ahas und der hat für ihn eine Botschaft. Und es ist überragend, was dort der Jesaja dem Ahas weitergeben kann, denn es sind Zusagen Gottes, wie der Herr für Israel oder eben für das Südreich mit sein wird. Ich möchte aus den Versen, wo ich übersprungen habe, da einiges mit anklingen lassen. Zunächst einmal im Vers 4 sagt Jesaja zu Ahas, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Feuerbränden, vor dem Zorn Rezin und der Syrer und des Sohnes Remalias. Er macht mit weitere Aussage, er macht dann auch im Vers 7 die Aussage, es soll ihnen nicht gelingen und es soll nicht geschehen, also eben, dass sie das Südreich überwältigen werden. Der Jesaja hat die Botschaft des Herrn, es wird nicht zur totalen Katastrophe kommen. Er, der Herr, wird eingreifend da sein und wird wirklich helfen. Man merkt im späteren Verlauf, dass der Ahas diese Worte zwar gehört hat, aber er kann sie wie nicht annehmen. Er ist immer noch gefangen in dieser Angst. Er ist immer noch drin in dieser Anspannung. Er rechnet immer noch damit, es wird zur Katastrophe kommen und ist dann auch an Überlegungen dran, was soll er tun? Der eine Gedanke, den er hat, hinzugehen zu dem König von Assyrien und dort zu sagen, dass er mit ihm einen Bund macht oder auf seiner Seite steht und dann den König von Assyrien zu bitten, dass er doch ihm hilft in dieser misslichen Lage. Der Ahas, er also sieht sich hilflos einer Situation ausgesetzt, er weiß nicht, wie weiter und eben er fasst auch nicht Zutrauen beim lebendigen Gott. Für Ahas war es innerlich so schwer, mit dieser Situation umzugehen. Ihm schien es, es gibt keine Lösung in dieser Situation. Der Ahas hat sich dortmals dort drin befunden. Und ich möchte den Sachverhalt ansprechen, wenn auch wir, die wir an Gott glauben, auch in Situationen hineinkommen. Ob das gesundheitliche Dinge sind, auch andere Dinge, ja, wo man merkt, es wird total eng. Oder was die Zukunft angeht, es ist total in Frage gestellt, wie es weitergeht. Wird es überhaupt irgendwie gut werden oder gut weitergehen? Ahas, der so keine Hoffnung hatte, da möchte ich etwas entgegensetzen. Und es ist das Lied von Paul Gerhardt. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Und Paul Gerhardt fährt da weiter. Der allertreusten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt, der wusste auch, in so angespannten Momenten, wie bei uns manchmal der Mut, die Hoffnung sinken will. Und deswegen fährt Paul Gerhardt in der zweiten Strophe weiter. Dem Herrn musst du trauen oder neu vertrauen, wenn's dir soll wohlergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Und dann in der vierten Strophe noch den Auftakt: Gott, Weg hast du aller Wege. Ja, und eben der Herr, er findet Wege, da dein Fuß gehen kann. Woraus können wir es entnehmen? Woraus können wir es in der Praxis wirklich schließen? Aus den vielen Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Aus den vielen Zusagen, wo sich Gott verbirgt, wie er über unserem Leben steht und wie er vorangeht. Weg hast du aller Wege. Und eben wenn der Ahas sich so in einer misslichen Lage befunden hat, wir, die wir glauben, wissen um den Zugang bei unserem treuen Gott, wie wir kommen dürfen, auch immer wieder neu kommen dürfen. Wir wissen um den Zugang, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ja, und der Herr wird und will immer wieder das eine oder andere tun, wenn auch nicht immer so, wie wir es uns vorstellen oder zu der Zeit, genau wo wir es dann meinen. Der Ahas, er war im Grunde genommen ein schwacher Kandidat. Wenn man den Ahas auch noch weiter mit anschaut, sein Leben, die Bibel sagt oder macht einige Aussagen über ihn, also mit auch an Wertung, dass er eben nicht in den Wegen des Herrn gewandelt ist. Im Buch der Chronik der Könige, da wird immer wieder auch so eine Wertung mit hingemacht. Er tat, was dem Herrn missfiel. Da war auch der Ahas einer davon. Er hat fremden Göttern mitgeopfert, mit angebetet. Er ließ mindestens einen seiner Söhne durchs Feuer gehen. Ob der dann dort zu Tode gekommen ist, wird nicht weiter mit ausgeführt, aber eben manches war nicht gut. Mich hat es in der Vorbereitung zutiefst bewegt, der Ahas, dieser schwache Kandidat, und wie Gott dem Ahas eben den nicht in diesem Zustand laufen lässt, sondern dass er den Jesaja sendet, damit es im Leben vom Ahas wieder zu einer Hoffnung kommen kann, zu einer Wende kommen kann, damit der Ahas doch beginnen kann, eben neu zu vertrauen oder an Gott zu glauben und zutrauen fast, und dass dann eben auch der Ahas wirklich Gottes Hilfe erleben kann. Nochmals, Ahas eigentlich ein schwacher Kandidat, der nicht in den Wegen Gottes wandelt. Aber Gott bleibt nicht bei dem stehen, bei all dem, was in der Vergangenheit nicht gut lief, sondern er möchte dem Ahas begegnen. Er will ihm ein Zeichen geben, eben dass es beim Ahas zu einer wirklichen Wende mitkommt. Ahas, er soll für die Zukunft mit Gott rechnen. Ahas soll in der Zukunft anders vorwärts gehen können wie in der Vergangenheit. Ja, und jetzt wird ihm der Jesaja gesandt. Also das erste Mal wurde er gesandt, um ihn zu stärken, um sich nicht zu fürchten, an Gott zu glauben. Und es kam eben nicht beim Ahas zu dem Durchbruch. Der Jesaja, er wird ein zweites Mal gesandt, um eben dort mit einer Botschaft, mit der Botschaft des Zeichens an den Ahas zu gelangen. Gott will ihm ein Zeichen geben, ein Zeichen mit der Geburt eines Kindes. Jetzt wird es aber uns nicht weiter mit ausgeführt, also in der weitere Aussage kann man schon entnehmen, dass dieser Junge zur Welt kam, geboren wurde, dass es bereits dort zur Zeit des Ahas in Erfüllung ging. Die Details werden uns nicht genannt, und eben ein Zeichen, das der Herr hier mit ausspricht, ist eigentlich eine zweifache Botschaft, die drin liegt. Zum einen in der Jungfrauengeburt, also in dem Außergewöhnlichen, in dem Übernatürlichen. Das hat zum Zeichen, dass Gott Besonderes mit tun wird. Und die zweite Botschaft, die ist in dem Namen Immanuel begründet: Gott mit uns. Ahas, zwischen dir und Gott, dort soll etwas Neues entstehen, ein Vertrauensweg, der Weg, wo Gott wirklich dir vorangehen wird. Dieses Zeichen, das der Herr dort mitgibt, ja, da können wir uns auch mit die Frage stellen, welche Zeichen haben oder welche Bedeutung haben Zeichen in der Bibel? Wie sieht's denn für uns heute mit aus? Wäre somit die zweite Frage oder so der zweite Bereich. Sollen wir in der heutigen Zeit auf Zeichen hoffen, auf Zeichen mitsetzen? Welche Bedeutung haben Zeichen in der Bibel? So zur ersten Frage, da ist eigentlich auch im Alten Testament sehr viel mit drin. Jeden Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, also so der Bund, auch mit ein Zeichen, dass Gott mit dem Volk Israel sein wird. Gott schließt mit Noah den Bund nach der Sintflut und setzt danach den Regenbogen mit in den Himmel. Und der Regenbogen, jedes Mal, wenn er mit aufleuchtet, soll Zeichen sein, dass solch eine Flut, solch eine Sintflut, solch ein Gericht nicht mehr über die Menschheit mit hereinbricht. Wobei ich an der Stelle noch mit anfügen will, dass wir allemal vor Gott offenbar werden müssen mit unserem Leben. Und dann wird es auch dort noch zu einer Beurteilung, zu einem Gericht kommen. Aber so dieses totale Verderben durch eine Sintflut, wo die ganze Welt mit Wasser überdeckt wird, so, dazu soll es nicht mehr kommen. Also das für den Noah zu der Zeit. Dann mit dem Bundeszeichen am Berg Sinai und wo Gott eben so einen ganz besonderen Weg mit dem Volk Israel wählt, dort gibt er als Bundeszeichen die Beschneidung. Und jedes Mal, wenn dann im Volk Israel am 8. Tage nach der Geburt so ein Knäblein beschnitten wurde, war dort in dem, was dann auch mitgefeiert wurde, diese Zusicherung oder ja, Zusicherung mit da, dass eben so wie jetzt diese Beschneidung am Leib des Jungens geschieht, so ist Gott mit dem Volk Israel, so gehört ihr zu meinem Volk. Und eben da lag immer wieder eine neue Zusicherung Gottes mit drin und von Gottes Seite so gedacht, dass die Leute dort wirklich immer wieder eben Zutrauen mit fassen. Ein weiteres Zeichen im Alten Testament, das Volk Israel aus Ägypten gerufen, herausgeführt, und es wurde ihnen das Zeichen gegeben in der Wolken- und Feuersäule, wo Gott dem Volk Israel vorangeht. Mit diesem Zeichen wusste also das Volk Israel, welcher Weg genau zu gehen war, dort in der Wüste. Mit der Wolken- und Feuersäule wusste das Volk Israel auch, wann die Zeit des Marschierens dran war, wann sie sich aber auch lagern sollten. War ja alles angegeben, wenn sich die Säulen sinken, dann war es dran zu lagern, und wenn die Säule sich erhebt, dann war es wieder dran, weiter zu gehen, weiter zu marschieren. Und eben diese Wolkenfeuersäule, ein sichtbares Zeichen, so geht's weiter, aber auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes, dass Gott selber mit seinem Volk dort, also dass er gegenwärtig ist und Schritt für Schritt wirklich vorangeht. So haben die Zeichen ihre Bedeutung gehabt in der Vergangenheit, sollen wir auf Zeichen heute hoffen. Und jetzt ganz in Kürze gehe ich davon aus, dass die Zeichen nicht mehr die Bedeutung haben wie im Alten Testament. Warum? Der himmlische Vater hat sich weiter uns offenbart, hat den biblischen Ratschluss gegeben. Heute führt, leitet er mehr durch sein Wort. Aber das eine oder andere Zeichen, das eine oder andere Übernatürliche tut Gott auch noch in der heutigen Zeit. Und wir kennen das ja, dass wir in ganz besonderen Momenten auch wirklich fragen, also wir fragen den Herrn ja immer wieder um Leitung und Wegweisung, aber ebenso auch in besonderen Momenten vielleicht mal eine Zusicherung, ein Zeichen. Also ist an sich nicht verkehrt, aber ich gehe davon aus, in der Fülle erlebt man das heute vielleicht nicht mehr. In der Geschichte ist es so, also Gott will dem Ahas ein Zeichen geben, er spricht das aus. Der Ahas, er lehnt dieses Zeichen Gottes leider ab. Er will dieses Zeichen nicht. Ich möchte es kurz nochmal mit anschauen. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, sei es unten in der Tiefe oder oben in der Höhe. Aber Ahas sagte, ich will es nicht fordern, um den Herrn nicht zu versuchen. Die Formulierung, die der Ahas hier wählt, ich will den Herrn nicht versuchen, es mag vielleicht auf der einen Seite fromm klingen, oder ich möchte den Herrn nicht zu sehr bemühen, aber im Grunde genommen macht der Ahas hier eine Aussage voller Unglauben. Oder er macht eine Aussage, dass er gar nicht bereit ist, sich auf den Herrn wirklich so einzulassen. Ahas, er wird auf dieses Ablehnen des Angebotes zum einen getadelt und dann aber macht Gott die Aussage, dass er trotzdem ein Zeichen geben will und geben wird. Und eben, da haben wir jetzt ja gelesen, dieses Zeichen mit der Jungfrauengeburt und dann eben auch mit Gott, Immanuel, Gott ist mit uns. Wenn man es mit anschaut, die Bibel hindurch, so diese ganz besonderen Momente und auch wo Gott, also was wir an biblischen Aussagen haben, wenn Dinge übernatürlich geschehen sind, das hat ja immer wieder auch Fragen ausgelöst. Im Alten Testament der Schöpfungsbericht, hat sich das wirklich so zugetragen? Wenn man dann auch mit anschaut, was ist der Kenntnisstand der Forschung, irgendwo, das muss doch anders entstanden sein. Also da wurden immer wieder Fragezeichen gemacht. Dann zum Beispiel auch bei der Jona-Geschichte wurden Fragezeichen gemacht. 3 Tage im Bauch des Fisches zu überleben und dann wird man ausgespien, ans Land direkt gespien. Klingt vielleicht auch etwas mit verdächtig. Ja, dann auch die Jungfrauengeburt, auch die Auferstehung von Jesus. Es gab immer wieder Fragezeichen. Ich möchte jetzt im Folgenden nicht die Argumente bringen, damit es für uns plausibel wird, damit wir vielleicht auch im Alltag die Argumente haben, wenn es dann mal wieder geht. Du glaubst tatsächlich an die Jungfrauengeburt und wenn man da vielleicht dann auch wirklich angegangen wird, gehen wir nicht so sehr um die Argumente oder diesbezüglich. Also zunächst einmal einfach, Gott ergibt dieses übernatürliche Zeichen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Für den himmlischen Vater war es ja naheliegend, das mit auszusprechen. Er hätte das ja auch in aller Ruhe bewerkstelligen können und wie es dann später auch mit ausgesagt wird, durch den Engel des Herrn, der zu Maria sagt, der Heilige Geist wird dich überschatten oder wird über dich kommen und dann eben für diese Zeugung mit im Mutterleibe sorgen. Also der himmlische Vater hätte es still und leise machen können, aber nein, er spricht es bestimmt mit aus, damit man es wissen kann, denn hätte er es nicht ausgesprochen, hätte es ja später geheißen, jetzt behauptet ihr, der Sohn, oder ja, Jesus, er ist Gottes Sohn, sonnenklar, der Josef ist doch der Vater von der Sache. Ich denke, es wurde auch mit ausgesprochen, damit auch Josef nicht in Unsicherheit sein muss auf seine zukünftige Frau, ob da andere Männer während der Verlobungszeit mit im Spiel waren. Also der himmlische Vater, er sorgt für Klarheit und eben ein übernatürliches Zeichen. Wenn ein Gott eine Schöpfung oder ja die Dinge auf dieser Welt, im Universum, ins Dasein rufen kann durch sein gesprochenes Wort, dann für mich ist es für mich mit naheliegend, kann er auch eben auf übernatürliche Weise für die Geburt seines Sohnes sorgen und eben, dass es zur Zeugung im Mutterleib kommt. Dieses übernatürliche Zeichen wurde gegeben. Was für mich aber noch die größere Sache ist in diesem Zeichen, das ist die Zusage Gottes, Immanuel, Gott ist mit uns. Es waren ja wir Menschen, wo diesen Weg mit Gott immer wieder abgebrochen, unterbrochen haben. Ob bereits in 1. Mose 3 beim Sündenfall, aber wenn man auch das durch die Bibel hindurch anschaut, wie oft sind wir Menschen Wege gegangen ohne Gott, Wege im Eigenwillen, Wegen im Vertrauen auf die eigene Stärke und wie gut wir die Dinge mit hinkriegen. Ahas, er hat sich lieber verlassen auf seine eigene Kraft, seinen gesunden Menschenverstand, auf sein Beurteilen. Und tatsächlich ging er hin zu dem König Assyrien, hat sich mit dem verbündet, hat sich dem gegenüber auch unterworfen. Und als Folge davon kommt er in ein ungutes Abhängigkeitsverhältnis. Ahas verlässt sich auf den eigenen Verstand. In Sprüche 3 wird uns zugerufen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, an deinen Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und das ist für uns, die wir glauben dran, immer wieder, dass wir uns auf den Herrn verlassen. Übrigens, den Verstand, den der Herr uns gegeben hat, ist so eine geniale und gute Sache. Und den sollen wir brauchen, auch reichlich gebrauchen. Das ist wirklich mit dran. Aber eben, wir verlassen uns, wenn es um die letzten Dinge geht, nicht um uns selber, sondern wir vertrauen uns unsere Wege dem Herrn an. Wir bitten den Herrn, dass er die Dinge wirklich wohl macht. Gott gibt also dieses Zeichen, Immanuel, Gott ist mit uns. Und von diesem Bibelwort aus, ja, wollen wir uns noch ganz kurz Gedanken machen. Wie sieht denn das tatsächlich aus, dass Gott mit uns ist? Und da möchte ich von Jesaja 7 reingehen in Jesaja 9. Dort haben wir dann ein weiteres prophetisches Wort im Blick auf die Menschwerdung von Jesus Christus. Und es ist so interessant, in welcher Formulierung diese Prophetie gehalten ist. Jesaja 9, Vers 5, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also wieder ganz stark dieses uns, was ja auch in diesem Immanuel mit drinsteckt, Gott ist mit uns. Hier verknüpfen sich diese zwei Prophezeiungen oder ja gehen dahin, dass das mit zu einer Einheit wird. Und dann führt eben Jesaja 9 weiter mit aus. Was hat es auf sich, dass Gott mit uns ist? Jetzt haben wir da vier Doppelnamen, die mit angeführt werden. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Je nachdem, wenn man es jetzt schnell so liest, diese vier Doppelnamen mag etwas sperrig sein, mag vielleicht auch gar nicht so schnell mit eingehen. Also zunächst einmal, Immanuel ist Wunderrat. Und wenn man im Jesaja-Buch weitergeht, rein ins Kapitel 28, da heißt es, auch das kommt her vom Herrn Zebaoth, sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Gott gibt guten Rat, er zeigt die guten Wege auf und eben deswegen wenden wir uns ja immer wieder an unseren Herrn, damit wir vom Herrn her Rat bekommen können, dass die Wege des Lebens gut werden. Und ganz konkret dieses Rat suchen, das machen wir heute im Wort Gottes, machen wir im Gebet und ja, bezieht den Herrn mit ein in den aktuellen Lebensfragen, die mit anstehen, gehen von den Lebensfragen dann auch immer wieder in das Wort mit hinein und ja, lege die Dinge unserem Herrn mit vor. Immanuel ist mit uns oder Gott ist mit uns. Da haben wir als nächstes die Aussage, Immanuel ist Gott Held. Oder in anderer Übersetzung, Immanuel ist starker Vater. Vater. Also ob Held oder stark, da kommt etwas zum Ausdruck, dass in der Kraft Gottes so wesentlich mehr liegt als in uns selber. Und ich möchte da vielleicht so zwei biblische Begebenheiten mit aufgreifen, wo diese Stärke Gottes wirklich zum Ausdruck kommt. Zunächst einmal im Alten Testament, im Buch Richter, die Midianiter zur Zeit eines Gideons. Der Gideon, er wurde berufen, weil die Midianiter das Volk Israel immer wieder bedrängt haben. Und dann kam für Gott der Moment, der Zeitpunkt, wo es zu einer Wende kommen sollte und das Volk Israel von den Midianitern befreit werden sollte. Die Befreiung ging aber nicht so auf dem ganz einfachen Weg vor sich, denn es kam noch zur Konfrontation. Zu allem Übel sind nicht nur die Midianiter gegen die Israeliten in den Krieg gezogen, die hatten sich verbündet mit den Amalekitern und die waren in eine wirkliche Übermacht, so in der Streitmacht, wo sie herangezogen sind. Und als es konkret wird und der Gideon vom Herrn her angesprochen wird, was ist jetzt konkret zu tun, da sagt der himmlische Vater zu dem Gideon, ihr seid zu viele. Es wird uns berichtet, die Streitmacht lag bei 32.000 Mann und der himmlische Vater sagt zum Gideon, reduziere. Schick nach Hause für alle, die keinen Mut haben und wo vielleicht das Herz doch so halb in der Tasche ist, schick sie nach Hause. Ja, und so sind 22.000 vom Kriegsvolk gegangen, 10.000 sind geblieben und der Herr sagt zum Gideon, sind immer noch zu viele, reduziere erneut. Und so in dieser zweiten Sichtungsrunde bliebe dann noch 300 Mann übrig. Der lebendige Gott, er lässt den Gideon auch wissen, warum so weit reduziert werden sollte. Also am Ende, wenn die Schlacht gewonnen ist, soll niemand sagen, wir haben's in unserer Stärke bewerkstelligt. Vielmehr soll Israel aussprechen, dass in der Kraft Gottes dieser Sieg getätigt wurde. Und so kam es auch, die Strategie mit den Tonkrügen und den Fackeln, vielleicht auch etwas seltsam, aber der Herr, der ebenso größer ist, der stark ist. Er sorgt also dafür, dass die Israeliten gar nicht mit den Schwertern kämpfen müssen oder mit Kriegsgerät, sondern er schenkt den Sieg. Er ist Gottheld. Er hilft in der konkreten Situation. Immanuel, Gott ist mit uns. Da denke ich aber auch an den Abraham, wo ja der Herr ein ganz besonderer Weg des Miteinanders mit dem Abraham begonnen hatte, wo er dann auch in dem Bund mit dem Volk Israel gemündet hat. Nun, Gott gibt dem Abraham Zusage oder Verheißungen für die Zukunft, unter anderem auch, dass er einen Sohn haben wird mit seiner Frau Sarah. Aber zur Schwangerschaft kommt es lange Zeit nicht. Und die zwei kommen in ein Alter, wo normalerweise nicht mehr an Kinderkriegen zu denken ist. Es wird uns im Römerbrief ein ganz interessanter Vorgang geschildert. Der Römerbrief sagt mit aus, dass eigentlich in der Lage nichts mehr zu hoffen war, menschlich zu hoffen war. Aber weil die Verheißung gegeben war, hat der Abraham gehofft. Und so der konkrete Vorgang. Und da bin ich auch der Überzeugung, das ist Gottheld, das ist dieser starke Vater, der im Abraham dafür sorgt, dass der Glaube nicht schwach wird und da niedergeht. Gott, er sorgt dafür, dass der Abraham im Glauben stark wurde und weiter auf den Herrn vertraut. Ich möchte an der Stelle nachfragen, wie oft hat doch auch der Herr schon bei uns dafür gesorgt, wenn Dinge umkämpft waren, dass der Herr ganz neu einen Blick gegeben hat. Da geht's weiter im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn. Ja, und das sehe ich als so eine große Sache an. Immanuel, Gott ist mit uns. Die dritte Aussage, Immanuel ist ewig Vater. Wir erleben es auf dieser Erde, wie viele Dinge zeitlich begrenzt sind, wie viele Dinge auch abrupt zum Ende kommet und dann unwiederbringlich auf der Erde mit vorbei sind. Wir glauben an einen ewigen Vater. Und wenn es dann auch im Wort Gottes heißt, Himmel und Erde, die werden vergehen, aber Gott, er sorgt mit für das Neue, Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Also, der himmlische Vater sorgt für dieses ewige, neue Jerusalem, für dieses neue Reich. Der himmlische Vater, dieser Immanuel, Ewigvater, sorgt auch für eine ganz neue Qualität in diesem Reich. Von Kriegen wird nicht mehr die Rede sein, von Geschrei. Er selber, Gott, wird mit ihnen sein und durch seine Gegenwart wird auch dort nochmal eine neue Qualität mit da sein. Ihm dürfen wir vertrauen. Immanuel, Gott ist mit uns, als letztes angesprochen, Gott, der Friedefürst. In Philipper 4, Vers 7, da heißt es, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Und der Friede Gottes, der bewerkstelligt im Leben des Glaubenden auch etwas und bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Leider haben wir auf dieser Erde bis heute noch so viel Uneinigkeit, Streitigkeiten. Leider gibt es die Auseinandersetzungen, so im ganz persönlichen, vielleicht kann man auch sagen kleinen Bereich, bis hin zu den größeren Konfrontationen. Immanuel ist Friedefürst. Wo er, der Herr, die Herzen einnimmt, wo er, der Herr, in unseren Herzen regiert, dort kann es immer wieder zu Frieden kommen. Wo er, der Herr, uns im Alltag auch mit aufzeigt, dass wir uns und unsere Meinung doch nicht immer so wichtig nehmen müssen, vielleicht auch loslassen können, einlenken können, dass wir den Frieden suchend eben auch mal wieder ganz neu auf Mitmenschen zugehen können, ein versöhnliches Wort mit anbringen, vielleicht auch mal wieder ganz neu mit anbringen, wie viel uns an der Beziehung mit liegt und an dem Miteinander. Und eben Friede kann auch immer wieder werden. Friede dort, wo zuerst Jesus in das Herz einzieht und dann auch wirklich regiert. Immanuel, Gott ist mit uns, abschließend die Aussage aus Matthäus 28, aus dem Munde unseres Herrn Jesus. Immanuel, Gott ist mit uns, und da sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei diesem Jesus Christus soll mein Leben festgemacht sein. Und dem Herrn Jesus gegenüber wollen wir es doch auch heute wieder mit aussprechen. Herr Jesus, dir vertraue ich. Den Lebensweg, den gehe ich weiter mit mir. Und was sich dann auch ereignet in der Zukunft, du bist und bleibst mein Herr. Wenn auch die Momente kommen, wie sie für den Ahas gekommen sind, wo eine große Anspannung mit herrscht, wo uns Angst mit überfällt. Aber Herr Jesus, in dir ist mein Leben festgemacht. Und dann können wir doch am heutigen Tag auch den Dank mit aussprechen. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir nicht weisend sind, dass wir nicht verlassen sind im Alltag. Danke für die vielen Momente, wo dich unserer annimmst, wo du uns aufrichtest, wo du uns auch die Kraft gibst, so vorwärts zu gehen, wie du es meinst. Ja, und das ist wirklich eine große Sache. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Fingerzeig, für dieses Zeichen der Jungfrauengeburt, aber auch Immanuel, Gott ist mit uns. Und treuer himmlischer Vater, wenn wir darüber nachdenken und jetzt auch im Gottesdienst darüber nachgedacht haben, ja, es ist für uns so bedeutungsvoll, dass du da bist, auch diese Zusage alle Tage bis an der Weltende. Danke, dass es für uns auch wieder mit Antrieb wird, mit Motivation, mit dir vorwärts zu gehen, weiterzugehen, dir zu vertrauen. Danke, dass in diesem Du bist mit uns auch so viel mit drin liegt, dass wir unseren Alltag angehen können, dass wir auch mit aktiv sein können in den Dingen, die du meinst, auch im Gemeindeleben, im Gemeindebau, in der Weiterverbreitung des Evangeliums. Danke, dass von dir Kraft herkommt. Danke, dass du dieser Gottheld bist. Danke, ja, wie du auch in der Vergangenheit dafür gesorgt hast, dass unser Glaube nicht runterging auf den Nullpunkt und dann ja aus und vorbei war. Danke, ja, auch wenn wir an mancher Stelle nicht die starken Kandidaten sind, wie du unseren Glauben ganz neu betauscht, wie du unseren Glauben ganz neu stark werden lässt. Da danken wir dir dafür. Ja, und Herr Jesus, danke, dass wir auch merken, dass der Glaube nicht abhängig ist von dem, wie unsere äußere Einflüsse und wie die Umgebung mit aussieht. Ja, danke, dass wir merken, wir können dir vertrauen, eben unabhängig davon, in welcher Zeit wir stehen und wie so der eine oder andere Einfluss im Moment ist. Danke, ja, dass es sich lohnt, dass wir das Leben in und bei dir festgemacht haben und dass wir da im Vertrauen auf dich vorwärts gehen können. Danke jetzt auch für die vor uns liegende Weihnachtszeit. Danke, Herr Jesus, bist du gekommen, hast du ein neues Leben gebracht. Danke dürfen wir dir gehören. Amen.